Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, einen schönen guten Morgen. Josep Borrell auf heikler Mission. Der neue Außenbeauftragte der EU besucht das Kosovo und Serbien, ein Thema unserer Sendung. Außerdem Brite bleiben oder Luxemburger werden, wie Mitarbeiter der EU ihre persönliche Zukunft nach dem Brexit gestalten wollen. Und ein Haus kaufen und dafür ein Visum bekommen, mit welchen Deals Griechenland ausländische Immobilieninvestoren anlocken will. Die Situation zwischen Serbien und dem Kosovo als angespannt oder als vertrackt zu bezeichnen, das scheint untertrieben. Sie wirkt eher ausweglos. 2008 hatte das Kosovo seine Unabhängigkeit erklärt. Die erkennt Serbien bis heute nicht an, was das Kosovo seit einiger Zeit wirtschaftlich kontert mit 100%igen Einfuhrzöllen auf serbische Produkte. Vermittlungsversuche der Europäischen Union haben bisher keine Lösung gebracht. Sicherlich nicht gut für ihren Einfluss auf dem Westbalkan. Die Lage dort bezeichnet der neue EU-Außenbeauftragte Josep Borrell als Priorität seiner Amtszeit. Heute reist er zunächst ins Kosovo, morgen dann weiter nach Serbien. Und unser Korrespondent in der Region ist Norbert Mappes-Niedig. Die Frage an ihn: Was kann Josep Borrell denn überhaupt erreichen?
Ja, er wird sich zunächst einmal darum bemühen müssen, die Europäische Union überhaupt wieder als Vermittler und mit einer gewissen Autorität auch ins Spiel zu bringen. Ja, im letzten Herbst hat ein Veto des französischen Präsidenten Emmanuel Macron verhindert, dass die EU-Kommission Beitrittsverhandlungen mit zwei Nachbarländern, mit Nordmazedonien und Albanien, aufnimmt, obwohl das fest versprochen war. Und seither glaubt in der ganzen Region niemand mehr, dass die EU es wirklich ernst meint mit ihrem Beitrittsversprechen. Und deswegen hat sie auch nichts mehr in der Hand, mit dem sie drohen oder locken könnte. Man kann sagen, also die EU war eigentlich jahrzehntelang der Kompass für die Balkanländer und jetzt spielt die Kompassnadel verrückt. Also es wird nicht leicht für Josep Borrell. Von irgendwelchen Erfolgen in der Region ist die EU meilenweit entfernt.
Auf dem Tisch liegt ja ein Vorschlag seiner Vorgängerin Mogherini. Da geht es um einen Gebietstausch zwischen Serbien und dem Kosovo. Was kann daraus werden?
Nun, die Amerikaner unterstützen das und das Projekt schien schon beinahe tot und jetzt bekommt es wieder einen gewissen Auftrieb. Die Idee ist, dass albanisch besiedelte Gebiete in Serbien gegen serbisch besiedelte im Kosovo ausgetauscht werden. Und dahinter steht irgendwie das vage Versprechen, dass dabei herauskommen könnte, irgendwann erkennt Serbien das Kosovo an. Aber man muss wohl eher fürchten, dass dann die beiden autoritären Führer auf beiden Seiten denken, sie müssen sich nicht mehr um Minderheiten kümmern und um deren Schutzmächte und sie können schalten und walten, wie sie wollen. Jedenfalls gibt es Widerstand. Man wird sehen, wie das ausgeht.
Mal andersrum gedacht, aus Sicht der EU, was genau macht denn die Situation zwischen Serbien und dem Kosovo so wichtig für die EU? Oder anders gefragt, wer buhlt noch um Einfluss in der Region?
Nachdem dieses politische Vakuum entstanden ist durch das Veto von Macron im Europäischen Rat, haben viele darauf gewettet, dass das jetzt die Russen machen werden, dass die hineinstoßen werden in die Positionen, die die Europäer da aufgegeben haben. Und andere haben dann auf die Chinesen gesetzt, wieder andere rechneten mit den Arabischen Emiraten oder mit Saudi-Arabien. Aber jetzt sieht es ganz so aus, als wenn es die Amerikaner wären. Die haben gleich zwei Sonderbeauftragte für die Region ernannt und sie treten sehr machtbewusst auf. Sie mischen sich massiv ein, auch in die Regierungsbildung im Kosovo und unterstützen diesen Gebietstauschplan. Und sie denken überhaupt gar nicht daran, die Europäische Union irgendwie einzubinden.
Stichwort Regierungsbildung im Kosovo. Da ist es seit den Parlamentswahlen im Oktober nicht gelungen, eine neue Regierung zu bilden. Wie beeinflusst das Ganze die Situation jetzt?
Ja, weil es keinen Regierungschef gibt, richten sich alle Augen auf den Staatspräsidenten. Und das ist Hashim Thaçi, der ist sehr unbeliebt, gilt als schwer korrupt. Und seine Partei hat die Wahl im Oktober eigentlich verloren. Aber er hat das Vertrauen der Amerikaner und die unterstützen ihn, wollen auf jeden Fall verhindern, dass der Wahlsieger vom Oktober, nämlich Albin Kurti von der linkspopulistischen Partei Selbstbestimmung, Regierungschef wird. Und sie unterstützen ja auch Sacis Gebietstauschplan massiv. Jetzt am Montag wird sich wohl entscheiden, ob Kurti, dieser Wahlsieger, der uns auch keine ganz unproblematische Figur ist, gegen amerikanischen Willen Regierungschef wird oder nicht.
Kanzlerin Merkel, die hat sich gegen diese Gebietstauschoption ausgesprochen. Warum spielen die USA jetzt dagegen?
Das ist klassische Trumpsche Deal-Politik. Man denkt grundsätzlich bilateral, zwei Gegenspieler müssen sich miteinander vertragen. Ob es irgendwelche internationalen Prinzipien gibt, ob es Präzedenzfälle gibt für den Rest der Region, das spielt in diesen Überlegungen überhaupt keine Rolle. Und man hofft auf diese Weise einen außenpolitischen Erfolg relativ leicht erzielen zu können. In anderen Konflikten ist es für Trump ja ganz offensichtlich sehr schwierig, da tatsächlich weiterzukommen. Man meint, das relativ billig kriegen zu können. Und man hat außerdem den Effekt, dass man die Europäer stören kann. Und das ist ganz besonders auch das Interesse des amerikanischen Sonderbeauftragten Richard Grenell, des Botschafters der USA in Berlin, der diesen die Deals zwischen Serbien und dem Kosovo vermitteln soll.
Es hört sich sehr kompliziert an insgesamt, deswegen zum Abschluss unseres Gespräches die Frage mit etwas Ausblick. Wann oder wie sehen Sie denn eine Lösung kommen für diese Situation zwischen Serbien und dem Kosovo?
Lösung ist in weiter Ferne, würde ich sagen. Man kann, und das war auch die Doktrin der letzten Jahre, immer in kleinen Dingen Bewegung erreichen. Ansonsten gibt es einen relativ stabilen Status quo. In den Kosovo hat man sich wohl damit abgefunden, dass es auf mittlere, vielleicht auch auf längere Sicht gar keine Anerkennung durch Serbien geben wird und damit auch keine Aufnahmen in die Vereinten Nationen. Aber das sind alles Fragen, die man ausklammern kann, wie ja zum Beispiel auch die jahrzehntelangen Verwicklungen zwischen den beiden deutschen Staaten gezeigt haben. Man hat das dann geschafft, unterhalb der Schwelle dieser Anerkennung zu einer Verständigung zu kommen.
Der neue EU-Außenbeauftragte Borrell, heute in Pristina und morgen dann in Belgrad. Was er da erreichen kann, hat Norbert Mappes-Niedig aus Wien für uns eingeordnet. Vielen Dank dafür. Die einen reichen sich die Hände und singen ein Lied über den Abschiedsschmerz. Die anderen freuen sich, dass sie endlich raus sind und wollen nie wieder zurückkehren. Völlig gegensätzliche Emotionen, als das Europaparlament am Abend das Brexit-Abkommen ratifiziert hat. Morgen 23 Uhr deutscher Zeit wird Großbritannien die EU verlassen und viele Briten auf dem europäischen Festland, die fragen sich, wie soll es weitergehen mit mir persönlich? Das gilt auch für die tausenden Briten, die für Institutionen der EU in Luxemburg arbeiten. Und dort gibt es ein ziemlich eindeutiges Indiz dafür, dass Remain die persönliche Option der Wahl ist. Die Anträge auf Einbürgerung in Luxemburg sind deutlich gestiegen. Tonja Koch berichtet.
Die Stimmung der britischen Staatsbürger in Luxemburg ist ähnlich schlecht wie das Wetter. Im Moment leben 6.000 Briten in Luxemburg. Die meisten von ihnen sind schon sehr lange da, viele 20 Jahre und länger. Und etwa zwei Drittel davon sind bei europäischen Institutionen beschäftigt, bei der Europäischen Investitionsbank, dem Gerichtshof der EU-Kommission oder dem Europäischen Parlament, so wie Andrew Walker.
Ich bin Brite, aber für mich ist Großbritannien fast Ausland geworden. Also ich muss sagen, ich fühle mich hier in Luxemburg und auch in Deutschland wohler als bei uns zu Hause in England. Ich kann das nicht erklären, das hängt wahrscheinlich nur mit der Zeit zusammen. Für mich ist Luxemburg jetzt zu Hause und England ist ziemlich fremd.
Andrew Walker arbeitet seit 33 Jahren für den Übersetzerdienst des Parlamentes und ist mit einer Deutschen verheiratet. Weil er schon länger als 15 Jahre außerhalb Großbritanniens wohnt und arbeitet, durfte er am Brexit-Referendum nicht teilnehmen. Das bedauert Walker, denn es sei doch nicht allein um das Schicksal der Briten auf der Insel gegangen, sondern ganz konkret auch um das seine. Das knappe Mehrheitsvotum seiner Landsleute gegen Europa verwundert ihn noch heute.
Ich wollte es lange ganz einfach nicht wahrhaben, dass wir die Union verlassen. Also ich habe immer gedacht, es gibt ein kollektives Einsehen oder es gibt ein zweites Referendum. Aber ja, ich habe mich geirrt.
Und er zieht nun Konsequenzen.
Ich werde Luxemburger.
Auch das liegt sozusagen im Trend. Nach Angaben des luxemburgischen Justizministeriums sind die Anträge auf Erwerb der luxemburgischen Staatsbürgerschaft in den letzten 3 Jahren sprunghaft gestiegen. Zwischen 400 und 500 Antragsteller pro Jahr möchten die britische Staatsbürgerschaft gegen die luxemburgische eintauschen. Sehr viel anderes könne man sozusagen als europäisch denkender Brite auch nicht tun, versucht Graham Jarvis, die Situation in Worte zu fassen. Er ist der Vorsitzende von Brill, einem Verein, der sich um die Belange der Briten in Luxemburg kümmert.
From being classed as a European citizen, I become
Bislang war ich ein europäischer Bürger und nun werde ich zu einem britischen Bürger, dessen Rechte in einem Austrittsvertrag festgelegt sind. Und das ist nun mal nicht das Gleiche. Die Rechte, die in diesem Vertrag festgeschrieben sind, sind nicht vergleichbar mit den Rechten, die meine deutsche Frau in der EU hat. Und das nur deshalb, weil das Vereinigte Königreich sich entschlossen hat, die EU zu verlassen. Die Briten in der EU verlieren ihre politischen Rechte und ihr Wahlrecht nicht nur auf europäischer, sondern auch auf kommunaler Ebene in den Gastländern, sagt Jarvis. Alle übrigen Rechte bleiben jenen, die bereits in den EU-Ländern leben, erhalten. Sie können auch künftig zum Beispiel wie gewohnt über die Grenzen reisen oder in ihren Gastländern arbeiten. So steht es im Austrittsvertrag. Für diejenigen Briten, die bereits jetzt in Luxemburg leben, ändert sich im Hinblick auf ihre persönliche Lebenssituation also nicht wirklich viel, abgesehen einmal vom Verlust der politischen Rechte. Aber für künftige Generationen markiere der Brexit-Tag einen tiefen Einschnitt, findet Andrew Walker.
Die wahren Leidtragende sind die jungen Leute. Ihnen werden jetzt sehr viele Möglichkeiten verwehrt, also es wird viel komplizierter sein, im Ausland zu studieren oder zu lernen oder zu arbeiten. Und wir hatten diese Möglichkeiten. Sie werden sie eigentlich nicht haben. Also das finde ich sehr, sehr traurig.
Andrew Walker kennt die Sorgen genau, denn er hat im Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments mit einer Menge junger Leute zu tun. Er betreut dort Praktikanten aus aller Herren Länder.
Die Folgen des Brexit für britische EU-Mitarbeiter in Luxemburg. Ein Beitrag war das von Tonja Koch. Wer sich in einer beliebten deutschen Großstadt eine Immobilie kaufen will, der muss mittlerweile locker 3.000, 4.000, 5.000 Euro berappen pro Quadratmeter. In Griechenland sind Kauf- und Mietkosten deutlich günstiger, aber die Preise für Häuser und Wohnungen, sie ziehen wieder an, nachdem sie während der Finanzkrise gesunken waren. Dass die Preise jetzt wieder steigen, erklärt sich unter anderem durch günstige Rahmenbedingungen, die Griechenlands Regierung für Investoren aus dem Ausland schafft. Unter anderem lockt sie mit Aufenthaltsberechtigungen und so also mit Eintrittskarten in die EU. Griechenland, heute Schauplatz unserer Reportagereihe über Europas Immobilienmärkte. Aus Athen der Bericht von Rodothea Seralidou.
Es wird fleißig gebaut im Athener Vorort Rifada, einer schicken Gegend im Süden der griechischen Hauptstadt. Auf einer der vielen Baustellen entsteht gerade ein 200 Quadratmeter großes Einfamilienhaus. Zwei junge Männer in Blaumann transportieren Fensterrahmen, ein weiterer bohrt Löcher in die frische Wand. Der Bauingenieur Panayotis Roumanias, ein älterer Mann, schaut den Handwerkern auf die Finger, gibt Anweisungen, bespricht die Details.
Die Wände stehen schon, aber es gibt noch viel zu tun. Fenster und Türen müssen angebracht werden, Kabel müssen gezogen und die Böden gemacht werden. Das Haus hat 2 Etagen. Wir gehen davon aus, dass es bis April fertig sein wird.
Der Auftrag ist nur einer von vielen, den seine Firma in den vergangenen Monaten entgegengenommen hat, sagt Roumanias. Nach den harten Jahren der Finanzkrise, in denen die Baubranche um jeden Kunden kämpfen musste, gehe es nun mit dem griechischen Immobilienmarkt aufwärts. Kaufanreize gibt es zuhauf. Die aktuelle konservative Regierung Mitsotakis hat die Mehrwertsteuer auf den Kauf einer Wohnung gekippt und die Immobiliensteuer gesenkt. Renovierungsarbeiten werden subventioniert und sind neuerdings auch steuerlich absetzbar. Das Haus in Rifada baut Roumanias für eine griechische Familie. Die meisten Käufer kämen aber aus dem Ausland, sagt er.
Vor allem sind das Chinesen. Sie kaufen Immobilien in der Athener Innenstadt oder auch hier im Süden an der Küste. Und es gibt auch viele Europäer, die sich für griechische Immobilien interessieren. Auch sie sehen das als Investition. Sie haben in ihren Ländern nicht die große Finanzkrise durchgemacht, die wir in Griechenland hatten, und haben das nötige Kleingeld, um zu kaufen.
Das bestätigt auch der Immobilienmakler Themis Bakas. Der 35-Jährige sitzt ungeduldig in seinem Büro in der Athener Innenstadt. Immer wieder klingelt das Telefon. Gerade in Gegenden, die für Griechen nicht in Frage kämen, weil sie zum Beispiel heruntergekommen sind oder einen schlechten Ruf haben, wittern viele seiner ausländischen Kunden die Chance auf ein Schnäppchen, sagt er. Denn gerade dort haben die Immobilien einen Preissturz von bis zu 60% hinter sich.
Ich habe zum Beispiel Kunden aus Israel, die haben 100 Quadratmeter für 100.000 Euro gekauft, im Athener Stadtteil Kypseli, nur 10 Minuten vom Zentrum der Stadt. In welcher anderen europäischen Hauptstadt kannst du eine Wohnung in der Innenstadt kaufen mit nur 1.000 Euro pro Quadratmeter? In keiner. Viele denken sich also, warum nicht gleich das ganze Mehrfamilienhaus kaufen? Ich habe eh nichts zu verlieren.
Nicht-EU-Ausländer hätten noch einen Grund, in preiswerte griechische Immobilien zu investieren: das goldene Visum.
Wer eine oder mehrere Immobilien kauft, die insgesamt 250.000 Euro kosten, bekommt eine Aufenthaltserlaubnis. Für sich, seinen Ehegatten, seine Kinder, sogar für seine Eltern. Damit kann der Investor frei in der ganzen EU reisen. Seine Kinder können in Europa zur Schule gehen oder studieren.
Etwa 13.000 Nicht-EU-Ausländer haben so bisher das goldene Visum aus Athen bekommen. Neben Chinesen sind es vor allem Russen, Türken, Ägypter und Libanesen. Tatsächlich dafür nach Griechenland ziehen, müssen die Investoren nicht. Viele würden deshalb die gekauften Wohnungen und Häuser über Internetplattformen wie Airbnb vermieten und damit ihrerseits Geschäfte machen. Für einheimische Mieter bleiben dadurch vielerorts nur noch wenige Wohnungen übrig. Die Nachfrage steigt und mit ihr steigen die Mietpreise. Was das bedeutet, bekommt die Mathematiklehrerin Maria Iacu im Athener Vorort Voula gerade zu spüren. Auch diese Gegend ist für ausländische Käufer extrem attraktiv geworden. Immer mehr Wohnungen wechseln so den Besitzer und werden nur noch tageweise vermietet. Bei einer Tasse Kaffee bei ihrer Freundin macht die 46-jährige Iacu ihrem Ärger Luft.
Ich habe seit 20 Jahren in meiner Drei-Zimmer-Wohnung gewohnt, habe zuletzt 700 Euro bezahlt. Meine Vermieterin will jetzt 1.100 Euro. Ich frage mich, wer kann solche Mieten zahlen? Eine normale Familie kann das nicht. Wir ziehen jetzt weg. Es ist, als würde man uns sagen, ihr habt es nicht verdient, hier zu leben.
Bei einem Durchschnittsgehalt von etwa 1.000 Euro und einem Mindestlohn von 550 Euro netto können sich so hohe Mieten nur noch wohlhabende Griechen leisten. Doch die konservative Regierung Mitsotakis will weiterhin den Immobiliensektor antreiben. Ihr Standpunkt: Nach Jahren der Krise ist das Land auf Geld aus dem Ausland angewiesen. Und dazu gehören eben auch Investitionen in Immobilien. Dass Mieterinnen wie Maria Iacu zu den Verliererinnen des neuen Bau- und Wohnungsbooms gehören, sei zwar traurig, sagt Bauingenieur Panayotis Roumaneas. Doch so sei es nun mal.
So ist der Markt. Für Mieter ist das schlimm. Ich kenne auch Leute, die betroffen sind. Und auf Kredit kaufen ist auch kaum möglich. Die griechischen Banken sind da sehr zögerlich. Kaufen kann also im Moment nur, wer schon das Geld dafür hat. Wohlhabende Griechen, die das Geld zu Hause versteckt hatten oder es ins Ausland gebracht hatten und jetzt wieder zurückbringen. Das sind die Gewinner.
Sagt ein griechischer Bauingenieur im Beitrag von Rodothea Seralidou. Europas Immobilienmärkte. In aller Ausführlichkeit berichten wir darüber am Samstag in der Sendung Gesichter Europas ab 11.05 Uhr. Für Ihr Interesse an Europa heute bedankt sich Bastian Rudde. Ihnen einen schönen Tag noch. Thank you.